Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Also das war für mich die große Überraschung, wie viel Wildnis und wie viel weite Wildnis es denn in Europa noch gibt. Und das habe ich bisher so nicht erlebt.
Zelt, Gravelbike und ganz viel Abenteuerlust im Gepäck. Heute gehen wir auf große Bikepacking-Tour mit Markus Weinberg. Er ist Journalist und Filmemacher. Ihr kennt ihn schon aus Episode 28. Da haben wir über den Triathlon um die Welt gesprochen, den du ja gemeinsam mit deinem Freund Jonas Deichmann dokumentiert hast. Dieses Mal ging es für dich aber auf einen Solo-Trip. Einmal quer durch Europa. Dazu habe ich natürlich ganz viele Fragen. Ich möchte von Markus wissen, wie er sich als ehemaliger Radprofi auf diese Tour vorbereitet hat. Natürlich, wie er mit diesen kulturellen, vielleicht auch politischen, ökologischen Grenzen umgegangen ist auf der Strecke. Und ich brauche Tipps, mein Lieber. Tipps fürs perfekte Bikepacking-Abenteuer. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben.
Moin Markus, schön, dass wir uns mal wiedersehen.
Ja, hier in Dresden, oder? Bei mir in meiner Heimatstadt. Wunderbar.
Schöne Stadt. Ach, die Sonne scheint heute, also ein schöner Tag für einen Podcast. Und wir wollen ja heute über ein ganz besonderes Abenteuer sprechen, was du erlebt hast. Und eigentlich bist du ja eher so hinter der Kamera aktiv, kann man sagen. Journalist, Kameramann. Und jetzt bist du auf einmal selbst so quasi der Hauptdarsteller geworden. Wie kam es dazu?
Das ist ein bisschen ein Prozess. Und wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit mehrere so Projekte, wo ich andere Protagonisten begleitet habe auf ihren Touren und mich halt bei diesen Abenteuerreisen, nenne ich das jetzt mal, oder auch dokumentarischen Projekten, mich sehr hab treiben lassen von dem, was die anderen tun. Und das ist total in Ordnung, das hat super Spaß gemacht, war ja auch erfolgreich. Aber ich hatte so in mir so ein Projekt, wo ich sagen musste, das wollte ich mal machen für mich, wo es halt als Protagonist mal nicht um die Geschichte eines einzelnen Menschen geht, sondern der Protagonist eigentlich mal die Strecke ist, die Landschaft oder in dem Sinne ein Konstrukt wie Europa. Ich wollte gerne zusammenbringen, was ich selber gut kann und gut mache und was mir selber Spaß macht. Also immer so diese Dreifaltigkeit hier aus Leidenschaft, Beruf und Hobby.
Und dann hast du dich entschieden für den European Connection Trail. Für alle, die den noch nicht kennen, wo führt der lang? Was waren so die Pläne? Was wusstest du vorher auch schon darüber?
Ich hatte halt diese Idee von Norden durch Westeuropa ganz in den Süden zu reisen. Also von Nordnorwegen bis nach Portugal mit dem Fahrrad. Weil ganz bewusst diese westeuropäischen Länder, weil ich halt die letzten 10 Jahre mit meiner damaligen Firma Transost nur im Osten unterwegs war. Also von Bayreuth bis ans Schwarze Meer, bis an die Ukraine. Und damals ist auch ein Kinofilm entstanden, Heading East 2018 schon. Und auch als Radprofi in der Vergangenheit bin ich so viel im Osten unterwegs gewesen. Und habe ich gesagt, den Westen kenne ich kaum. Und nachdem ich jetzt auch einmal bei diesem Das Limit bin nur ich, einmal um die Welt geradelt bin, dann 2 Jahre in Folge in Dreh in den USA, eigentlich 3 Jahre in Folge in den USA mehrere Wochen immer im Jahr gedreht habe, habe ich gedacht, jetzt muss man das mal zu Hause machen. Und da gab es 2 Vorlagen. Das eine Mal war dieser European Divide Trail, den es als Planungsroute gab, an den ich mich orientiert hatte. Und das andere, dann gab es ein Projekt, was ähnlich war. Das war dieses European Connect Trail von dem Sebastian Breuer. Der wollte halt auf dieser Divide-Route einen Rekord fahren. Aber mir ging es nicht um Rekorde, sondern ich wollte ja was ganz anderes erleben. Also das sind so 2 Sachen, wo ich genau hingeguckt habe. Und daraus ist dann dieser European Connection Trail, der europäische Verbindungsweg, entstanden. Aber das Connection eher für das, was ich erzählen will, als dass es eine feste Route ist.
Du hast es eben schon kurz erwähnt, du bist ehemaliger Radprofi und ich kann mir vorstellen, diese Erfahrung, die du da gesammelt hast, dieses Durchhaltevermögen, dieses ich muss vorankommen, aber auch dieses vielleicht professionelle Angehen von neuen Aufgaben, das hat dir wahrscheinlich sehr geholfen in der Planung, aber auch dann in der Umsetzung, oder?
Ich weiß zumindest, dass ich mich auf gewisse Dinge verlassen kann bei sowas. Also ich habe gar kein Problem, unter der Brücke im Regen zu schlafen. Und wenn mal 3 Tage alles blöd ist, dann ist das halt 3 Tage alles blöd. Und irgendwie zum Schluss weiß ich ganz genau, dass das die Momente sind, wo man sagt, ey, das habe ich geschafft und wo man besonders stolz drauf ist. Ja, ja. Und weil ich das so weit in meinem Bewusstsein drin habe, fühlt sich das dann auch tatsächlich in diesen Momenten gar nicht mehr so schlimm an. Das ist ein rein psychologisches Spiel, ja. Und das andere ist halt mit meiner Radfahrer-Vergangenheit, ich weiß halt, dass ich mich nach wenigen Tagen einrolle, dass ich mein Körper sich ganz schnell wieder drauf einstellt, auch auf die Distanzen, dass ich halt einfach auch körperlich da keine Probleme habe, dass ich kann mich da auf meinen Körper und mich verlassen und beruflich oder von der beruflichen Fähigkeit des Filmens und des Geschichtenerzählens habe ich in den letzten Jahren ja wirklich so viel gemacht, dass ich da auch wusste, dass ich das kann. Aber jede Reise ist eine neue Herausforderung. Ich habe es natürlich noch nicht über mich selbst gemacht. Das war tatsächlich neu. Es gab schon Geschichten, wo ich Teil der Geschichte war, aber wo der Fokus nicht bei mir lag. Und jetzt war es halt einmal andersrum. Und vielleicht so als greifbares Beispiel, damit das nicht ganz so abstrakt wirkt. Ich hatte das erste Mal so eine 360-Grad-Kamera dabei, so diese neue Insta X5 und hatte zu Hause natürlich ein bisschen rumprobiert, um das auf das Handy zu ziehen und zu machen. Aber dieses Storytelling ist damit nochmal ganz anders gewesen und das musste ich tatsächlich mir unterwegs aneignen. Und ja, also perfekt ist man nie.
Ja klar, okay, aber ich meine, als Radprofi hast du ja eigentlich alles, was man braucht für so eine Bikepacking-Abenteuertour. Du hast die Beine, du hast das Mindset. Und trotzdem, als Radprofi damals wurde ja viel für dich geplant. Jetzt warst du komplett auf dich allein gestellt, wenn man es mal so ein bisschen so abenteuermäßig sehen will. Aber du musstest ja wirklich komplett viel mitdenken. Einmal die Geschichte, die du erzählen willst, dann wo muss ich eigentlich langfahren? Läuft mein Navi noch? Kriege ich hier die richtige Strecke hin? Du warst ein Stück weit ja komplett bewusst auf dich allein gestellt auf einmal in diesem Abenteuer.
Genau, das ist halt eine Sache, die ich schon ganz früh hier auch in der Sächsischen Schweiz so noch zu DDR-Zeiten erleben durfte, so dieses Bofen, dieses draußen Schlafen unter Fels überhängen, was jetzt seit diesem Jahr halbjährig verboten ist. Ja. Also das heißt, ich habe damals von klein auf so eine Outdoor-Freiheit leben dürfen und mit Lagerfeuer und Schlafen und Klettern und also ich bin das schon immer gewohnt, von Kind, von Babyzeiten an eigentlich wirklich in dieser Natur draußen zu sein, auf Wandertouren, später Fahrradtouren und ich bin als 18-Jähriger ein Jahr lang durch Afrika getrennt mit einem Rucksack, einer Gitarre und also das ist mir vertraut von klein auf. Und auch da, um die Frage von vorher anzuschließen, konnte ich mich auf mich verlassen. Also diese Situation des Draußenseins, des Alleineseins, des, oh, ich weiß jetzt gerade weder, wo ich bin, noch wo es hingeht. Naja, schöne Situation, da kann es eigentlich nur besser werden.
Aber diesmal warst du ja komplett alleine. Oft vorher bei Dokus oder wenn du andere begleitet hast, wart ihr ja so ein kleines Team oder zu zweit, wie mit Jonas Deichmann. Diesmal komplett alleine. War das nochmal so ein besonderer Nervenkitzel auch für dich?
Ja, das war es tatsächlich, weil es ja so lang ist. Die meisten Projekte, da bin ich mal 2 Wochen am Stück dabei oder mal 3 Wochen, jetzt war es auch mal 4 Wochen, aber das war wirklich das Maximum. Aber dass ich mal 2 Monate alleine unterwegs war, war es seit meinem 18. und 19. Lebensjahr, seitdem ich in Südafrika getrennt bin, war das erste Mal wieder tatsächlich in dieser Dauer. Und das macht was mit einem. Und man ist ja heute viel mehr eingespannt in so ein Alltagsleben. Das kennt ja jeder, Beruf, Familie, Kinder. Das habe ich ja auch alles. Und da ist das eine viel größere Herausforderung als früher. Und was da mit einem passiert, das war mir nicht klar. Aber ich hatte natürlich ein paar Ankerpunkte unterwegs. Ich hatte die ersten 4 Tage einen Kameramann mit dabei, weil ich musste ja irgendwie auch nach Nordnorwegen kommen. Da habe ich überlegt, fliegen oder halt mit dem Auto. Aber da unterwegs nochmal einen meiner Partner, noch einen Filmdreh anstand, habe ich das alles zusammengelegt. Also die ersten 4 Tage hatte ich jemanden. In Hamburg hatte ich einen Kameramann für einen Tag. Auf den Alpen hatte ich für 2 Tage einen Kameramann. Und dann in Spanien kam der Rafier dann da vorbei. Der war ein bisschen länger vor Ort auch, aber der hat dann unterwegs sich immer mal ein paar Tage rausgenommen, hat mal schon mal was geschnitten. Also am Stück allein war ich einen Monat und die restlichen Zeiten kamen dann immer auch Leute mit dazu oder mal Mitfahrer unterwegs, geplant und ungeplant. Genau.
Lass uns mal gerne nochmal chronologisch vorgehen und zwar an den Start. Dieses Gefühl finde ich immer gut, wenn jemand ein Abenteuer geplant hat, mehr oder weniger. Ich glaube, du warst ganz gut vorbereitet. Und trotzdem gibt es ja diesen Moment, wo man da auf Start steht. Bei dir in dem Fall Nordnorwegen. Wie war das Wetter? Wie hast du dich gefühlt? Wie war dein Bike auch in Ordnung?
Ich war als allererstes total überrascht. Ich war noch nie nördlich des Polarkreises und habe mir eigentlich das ganz wild vorgestellt und sehr rau und auch kalt und windig und stürmisch. Die Barentssee, Nordpolarmeer. Im Kopf hat man da Haufen Bilder, ja. die so ein gewisses Stereotyp ja auch produzieren, auch bei mir. Mhm. Und dann war ich da, es waren 18 Grad, es war windstill, es war ganz, ganz ruhig. Also das war direkt an der russischen Grenze, an der russisch-norwegischen Grenze und es waren nur ein paar Wohnmobile, ein kleiner Parkplatz. Dann das Wasser war halt spiegelglatt, ab und zu tauchte ein Wal auf am Horizont, ein paar Möwen haben gekreicht hier und da mal. Es war ganz skurril, also ganz, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es war irgendwie, und dann genau, es wird ja nicht dunkel.
Stimmt, ja.
Dann war das halt die ganze Nacht hell. Ich bin da um 2, wir sind irgendwie nachts, Mitternacht angekommen. Und dann bin ich noch so, war ich ein bisschen aufgekratzt und bin dann erstmal so 2 Stunden da rumgewandert, rummarschiert. Ich meine, Grenze Jakobself ist kein richtiger Ort. Das ist eine kleine Sammlung von ein paar Holzhäusern und einer Steinkirche.
Warum bist du eigentlich genau dort gestartet?
Weil das der nördlichste Punkt Europas ist, wie ich Europa zu, oder sagen wir so, des freien Europas. Das ist eine große Frage auch in dieser ganzen Reise. Was ist Europa? Was gehört dazu? Nimmt man das politisch? Nimmt man das geografisch? Nimmt man das vom Wertesystem? Nimmt man das kulturell? Und das heißt, jedes Mal ist da eine andere Grenze. Mir ging es ja ums Reisen und um diese europäische Idee und diese europäischen Freiheiten, die wir alle leben, wovon wir alle profitieren, wo ich als Ostdeutscher sozusagen vielleicht mehr als andere sozusagen mit den Freiheiten bewusst bin, was auch ein Dilemma ist, weil wir gerade hier im Osten ja gerade eben so eine politische Agenda haben, die sehr gegen den europäischen Gedanken geht, wo ich dann sage, warum, Mensch, wir haben doch was geschenkt bekommen und ich habe das gelebt und profitiert und die Grenze die nordöstlichste Grenze zwischen Norwegen und Russland ist halt das, wo man sozusagen losfahren kann, frei und einfach durch Europa fahren, weil die russische Grenze ist zu, die ist geschlossen, die politische Situation ist gerade, wie sie ist und dann ist das sozusagen für mich der größte Punkt des freien Reisens gerade.
Du hast gerade gesagt, 18 Grad ist ja schon eher mild für Nordnorwegen, stelle ich mir zumindest so vor. Du bist ja im Spätsommer losgefahren, hattest so gut 7000 Kilometer vor dir, also so ein bisschen Richtung Herbst. Das war so der Plan, so reinzuradeln gewissermaßen. Was hast du denn in deinen Fahrradtaschen? Die waren ja wahrscheinlich gut gefüllt, aber auch durchdacht gefüllt. Ja. Was hattest du drin zum Start?
Ja, erstmal zu viel.
Ach doch, okay.
Tatsächlich, weil ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Klobetrotter und 4Reven auch meine Partner waren, aber auch jetzt das Fokus-Fahrrad, was dahinter steht, deswegen zu deiner Frage von vorher auch, was war drin und wie war das Fahrrad? Es war erstmal alles ganz neu. Ich bin das ja so noch nie gefahren, alles vom Setup. Und weil vor so einer großen Reise ist extrem viel zu tun.
Ja.
Und ich habe tatsächlich es nicht mehr geschafft, alles vorher einmal zu packen und alles Test zu fahren. Manche Sachen kamen auch von anderen Partnern oder ich habe mir das zu spät überlegt, kam dann erst kurz vor der Angst sozusagen. Aber es ist eigentlich wie immer, das ist gar keine Kritik, das ist egal, wie gut man eine Reise plant, ganz zum Schluss ist immer irgendwas offen.
Und da ist einfach noch reingestapelt und los oder wie?
Und da habe ich gedacht, okay, jetzt fahre ich da mit dem Auto hoch und ich habe halt so einen Bus, weißt du, und das ist einfach verlockend, dann einfach noch eine Kiste reinzuschieben. Ja, anders als beim Flugzeug, weißt du, wo du hier deine 23 Kilo hast. Und dann habe ich da tatsächlich oben auf diesen Parkplatz eine große Decke hingelegt und habe da erstmal angefangen, an dem nächsten Tag erstmal alles hinzulegen und zu packen und natürlich dann auch festgestellt, dass nicht alles reinpasst.
Ja.
Und dass ich habe zum Beispiel dann noch mal eine ganze Kollektion an Sachen aussortiert, Anziehsachen und gesagt, okay, 2 Kollektionen müssen reichen, also eine Wechselgarnitur muss reichen. Das nächste ist, und das war die größte Entscheidung, Kocher oder Drohne. Und ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt hier nicht in den wilden Anden, ich bin nicht in dem Himalaya, wo ich unbedingt an den Kocher angewiesen bin. Ich bin schon irgendwo in Europa und du kommst jeden Tag mindestens einmal durch einen Ort, durch eine Stadt, durch ein Dorf irgendwie und kannst dann da auch einmal am Tag warm essen. Und das heißt, ich habe mich dann zum Schluss gegen den Kocher entschieden, weil er wirklich nicht reingepasst hat.
Aber so die Lagerfeuer-Romantik, das geht ja dann ein Stück weit verloren, oder? Aber die Drohne war wichtiger.
Die Drohne war in dem Fall wichtiger, weil ich ja tatsächlich mir einen großen Rucksack mitgenommen habe. Und das ist immer der Kompromiss auf so einer Reise. Also ich wollte eine Geschichte erzählen, das heißt, ich wollte eine Geschichte professionell erzählen. Das heißt, ich wollte für Zeitungen schreiben, ich wollte ja einen Film darüber machen, aber auch ein Buch schreiben dazu. Und da muss man halt auch ein bisschen Material auch sammeln. Und das andere ist, ich bin kein Influencer, aber wenn man mit so heutzutage eine Geschichte erzählen möchte, dann muss das Spiel mitspielen. Du musst ja auch produzieren. Und das heißt, das mache ich gern, aber es ist eine total große Herausforderung und das prägt so eine Reise ungemein. Und mittlerweile mache ich manchmal einfach Fahrradtouren. Ich bin letztes Jahr 10 Tage nach Griechenland geradelt. Ich habe alles zu Hause gelassen. Manchmal brauche ich einfach auch mal diese Momente, wo ich auf nichts verpflichtet bin, nichts machen muss, kein Foto, keine Postings, keine irgendwas, nichts sammeln, nichts aufschreiben, nichts dokumentieren. Das war auf der Reise ganz anders und das war eine Riesenherausforderung.
Also diesmal hast du quasi einiges im Gepäck, umgangssprachlich und ganz wortwörtlich genommen. Genau. Ja, dann bist du losgestartet. Ging ja recht schnell dann aus Nordnorwegen, glaube ich, über Finnland, Schweden, so auch Richtung Deutschland dann ja, Dänemark noch durch. Wie hast du so die skandinavischen Länder erlebt? Die sind ja traumhaft schön, ganz viel Landschaft. Aber so aus Radfahrersicht, wie waren die Straßen? Hat alles gut funktioniert? Und die Leute, haben sie gewinkt?
Ja, das ist ja natürlich Paradies für Gravelbikes, ja. Zurzeit ist ja da eher so Girona, Spanien, so ein Hotspot, wo alle denken, das ist das Paradies. Aber rein Gravelbike-technisch ist das natürlich Skandinavien genauso, weil ganz die großen Hauptstraßen sind asphaltiert, aber der Rest ist halt eben auch ganz normal Gravel. Ja. Und man muss sich dran gewöhnen, man denkt immer Skandinavien, wahrscheinlich wie Norwegen, ist mega bergig alles, aber ich bin ja nur teilweise durch Norwegen, sondern die Hauptstrecke war ja durch Finnland und ist erstaunlich flach. Also das heißt, selbst wenn man dann die Berge fährt, hat mit den Bergen, wie man sich Berge vorstellt, dann doch nicht so viel zu tun. Also die geografischen Herausforderungen in Skandinavien jetzt auf meiner Route waren überschaubar.
Also alles top. Bilder top, Wetter top, du top, alle gut drauf.
Es war jeden Tag nass, also da hat Skandinavien alle Ehre. Also die ersten 4 Tage war es schön, ich hatte Rückenwind, ich bin halt losgefahren. Da oben, wo ich so überrascht war, es war diese Hitzewelle in Europa gerade. Und das war so die letzten Tage und dann kam der große Wetterumschwung und ich glaube, am 4. Tag ging das los und dann war es jeden Tag nass. Also es hat nicht durchgehend geregnet, aber es hat immer wieder geregnet. Und dann kam auch der Wind von vorn und das waren dann andere Herausforderungen, aber eben weniger topografisch. Man muss halt mit dieser Weite klarkommen. Das ist, denke ich mal, etwas Besonderes. Jeder, der in Skandinavien schon unterwegs war, der wird merken, und das war auch für mich die große Überraschung der Reise, wie wild es im Norden noch ist. Ich würde mal sagen, so ab dem ersten Drittel Schweden aufwärts ist das anders. Dann merkt man richtig, okay, hier ist es wild. Das ist noch ein bisschen wie der wilde Westen, wie man sich die USA vorstellt. Könnte man sich auch vorstellen, dass gleich der Cowboy um die Ecke kommt, so übertrieben gesagt, ja. Also das war für mich die große Überraschung, wie viel Wildnis und wie viel weite Wildnis es denn in Europa noch gibt. Und das habe ich bisher so nicht erlebt.
Altes, bekanntes Gefilde, zumindest ein bisschen dann. Du bist ja oben so durch Deutschland ein bisschen an der Küste lang, ja. Aber ich glaube, Deutschland wolltest du gar nicht so viel drin haben, oder? Lieber Richtung Benelux-Länder rüber?
Genau, das war halt diese Entscheidung. Was möchte ich erzählen? Es war ja Europa auf den erfahren, was Europa bewegt und Europa mal auf den Zahn zu fühlen. Und die europäische Idee letztendlich als Friedensprojekt durch Verknüpfung, durch gemeinschaftliche Zusammenarbeit Frieden sichern und bewahren. Das ist ja die ursprüngliche Idee. Und man hat ja angefangen über diese, viele sagen, ja, es ging ja nur um die Wirtschaft, aber das war der erste Schritt. Die Montanunion, die Vergemeinschaftung von Kohle, Stahl, auch vor allem Ruhrgebiet und wo dann diese 6 Gründungsländer sozusagen eine gemeinsame Verwertung dieser Ressourcen in Angriff nimmt, um sozusagen darum nicht mehr kämpfen zu müssen. Ganz kurz. Und deswegen war mir ganz wichtig, im Gegensatz zu einigen anderen Routen, die es schon gab, die nur durch Deutschland dann nach Frankreich und Spanien gehen, habe ich gesagt, nee, diese Gründungsländer, da war Belgien dabei, da war Luxemburg dabei, da waren die Niederlande dabei. Und mal ganz ehrlich, das sind ja auch Top-Radsportländer. Das sind, also ich habe doch gesagt, wenn ich durch Westeuropa reise und nicht durch die Benelux-Länder fahre, habe ich irgendwas verpasst.
Du sagst es, vor allem ja Niederlande haben ja diesen Ruf, Fahrradparadies. Gefühlt fährt da ja jeder Niederländer, jeder Niederländerin irgendwie mit so einem Hollandrad, um mal komplett das Klischee zu erzählen. Wie hast du es dort erlebt? War es wirklich so das Fahrradparadies Deluxe, gerade so im Spätsommer für dich?
Also ich bin mehrfach zwischen Deutschland und Niederlande hin und her gependelt, so als ich dann rein, ich bin über Enschede von Bremen aus dann Münsterland nach Enschede rein. Aha. Und erstmal riesen Radwege, wie man sich's vorstellt. Und dann wollte ich an dem Tag, ich weiß gar nicht mehr warum, in einem Hostel unterkommen in Enschede. Und ich kam von dieser super Infrastruktur und dann hat das Hostel gesagt, nee, Fahrrad kannst du nicht mit reinnehmen. Ich so, bitte was?
Oh je.
Ich sag, naja, dann stellen wir es halt im Keller oder in den Abstellraum oder sonst irgendwas. Nee, geht bei uns nicht. Ich sage, wartet mal, ihr seid ein Hostel für junge Leute, Fahrrad. Ja, kannst du vor der Tür anschließen. Das war eine Fußgängerzone in Enschede.
Welchen Wert hat das Rad, kurz nur?
Ich denke mal, mit allen Spezifikationen wie die Laufräder ist das schon weit über 10.000 Euro ja, oder 10.000 Euro.
Kannst dich einfach anschließen. Irgendwo.
Und da habe ich dann auch gesagt, soll ich noch ein Schild dran machen zum Mitnehmen? Und ich ging keinen Weg rein. Aber die wollten mir auch dann das nicht stornieren, den Zimmerpreis, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Also das habe ich noch nie erlebt, dass man irgendwie keine Lösung für ein Fahrrad findet, gerade als Radreisende, als Hostel, was ja an junge Leute ist.
Total.
Das war dieser, wo ich dachte, das habe ich mit Holland nie in Verbindung gebracht, aber es sind diese kleinen Erlebnisse und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich dann vielleicht, wenn mich schon was in den Kopf gesetzt habe, so ein bisschen eine penetrante Art dann auch. Ich habe so lange diskutiert, bis es nämlich doch ging, das Zimmer zu studieren. Das heißt, ich habe mein Geld tatsächlich zurückbekommen.
Und dann ab ins Zelt irgendwo.
Und dann bin ich einfach noch 20 Kilometer weiter geradelt und hatte dann so einen kleinen Zeltplatz gefunden und war dann auch wieder schönes Erlebnis, wie es dann manchmal so ist. Dann also auch wenn mal was nicht klappt, das ist ja nur die Vorstufe für das nächste Unerwartete und was das Reisen so bereichert und was ja auch der Mehrwert von den Reisen ist, nämlich das Ungeplante, die Erlebnisse, die einfach zu einem kommen.
Ja, lass uns genau darüber mal kurz sprechen. Was ist denn bis dahin? Das ist ja ungefähr, jetzt mal grob gerechnet, die Hälfte der Strecke bis dahin gewesen. Was ist so passiert? Eine verrückte Anekdote hatten wir schon mit dem Hostel, das keine Fahrräder will. Was ist so an schönen Dingen passiert? Begegnungen, Freundschaften, vielleicht auch mal abends irgendwie in der Kneipe hängen geblieben, sowas?
Klar, das ist eine ganze Sammlung, aber was vielleicht immer so für mich am einprägendsten war, da fahre ich in Schweden um die Ecke, mitten durch den Wald in der Pampa und dann ist ein riesen Hunde auf dem Weg und dann pfeift einer, die Hunde rennen zurück, ich fahre dahin und dann stehen so zwei 18, 20-jährige Jungs mit riesen Gewehren auf dem Weg und dann halte ich natürlich an und sage, was versucht ihr zu schießen, so salopp gesagt, so eine, und die so, naja, Bären. Ich sag, bitte was? Und mir war das nicht bewusst, dass in Schweden so viele Bären jedes Jahr geschossen werden dürfen. Also bis 400 bis 500 Bären werden jedes Jahr in Schweden erlegt. Die haben so eine Population zwischen 2.500 und 3.500 und es wird immer konstant gehalten. Da kann man Lizenzen erwerben und die zwei Jungs standen da mit wirklich großen Gewehren, dann hier mit so Schalldämpfern oben drauf. Und ich sage, ja, seit zwei Tagen ist Bärenjagdsaison und war ich unterwegs. Das war eine totale Überraschung, weil Nummer eins, ich bin ja viel durch Rocky Mountains, durch andere Gebirge, wo man sich auch wirklich, oder Rumänien, die Karpaten, wo man sich so auf Begegnungen mit Bären noch innerlich einstellt, vielleicht auch ein Bärenspray dabei hat, da habe ich total vergessen das Thema, habe ich es mit Skandinavien nicht so in Verbindung gebracht. Und dann, ich war ja schon 10 Tage unterwegs, wurde mir das Thema so mit Gewehr im Gesicht sozusagen, wurde mir das präsentiert. Ja, ab dem Tag habe ich dann mein Fahrrad dann doch immer ein paar Meter weiter weg von Zelt geschoben, weil es das tatsächlich gibt. Und zwei Tage später war ich dann auch in so einem kleinen Ort, an so einer Tankstelle. Die Verkäuferin, mit der bin ich ein bisschen ins Gespräch gekommen und die sagt, ja, wo hast du denn geschlafen? Ich sag, ja, da und da. Ach, da in der Nähe haben sie gestern einen Bären geschossen. Oh. Also das war tatsächlich so eine kleine Anekdote zum Beispiel, die unerwartet kam und die mir was gezeigt hat, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
Hast du auch Glück gehabt? Vielleicht war es gut, den Kocher nicht dabei gehabt zu haben, weil sonst hätten die Bären gesagt, das riecht aber ganz lecker da bei Markus.
Naja, ich denke mal nicht, weil wenn man einfach mal statistisch gesehen unwahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wann der letzte tödliche Bärenangriff in ganz Europa überhaupt war, also gibt es, aber es ist so die absolute Ausnahme, Daher glaube ich nicht, selbst wenn ich da im Zelt gelegen hätte mit 1000 Müsli-Riegeln, ich glaube nicht, dass der Bär mich da auseinandergenommen hätte. Nein. Aber ja. Never know.
Ja, never know, klar. Okay, wir waren gerade bis in die Niederlande gekommen. Es ging dann weiter, natürlich Richtung Süden, das war dein Ziel. Dann langsam auch in die hügelige Schweiz, möchte ich mal sagen. Also so ein paar Berge kamen dazu. Hattest du aber wahrscheinlich vorher mit auf dem Schirm, hast ja geguckt, wie die Strecke grob gehen könnte. Hat das irgendwie die Route oder dein Vorgehen verändert? Hast du vielleicht nochmal ein anderes Equipment eingepackt, irgendwas anders gemacht oder einfach rein in die Berge?
Einfach rein in die Berge. Das muss ich sagen, das ist ein Kompromiss, der ein bisschen schade war, aber da ich ja keine feste Route hatte, in dem Sinne, wo ich sage, ich muss jetzt 100% diesem Track folgen. Ich bin recht direkt durch die Alpen gefahren. Mhm. Es gibt wunderschöne Gravelwege und es gibt da auch sehr viel Abenteuer, auch mit dem Fahrrad. Ich musste recht direkt fahren, weil ich zwei Einladungen hatte. Einmal im Europäischen Parlament in Straßburg, also vor den Alpen. Da hat mich ein Abgeordneter hier aus Dresden auch eingeladen und dann aber auch der Generalsekretär der Europäischen Kommunikation eingeladen, der für die ganzen Europavertretungen zuständig ist, unter anderem. Und da einen Termin zu finden, das war das eine. Aber ich konnte dann wirklich während der Route da anhalten. Die haben mich empfangen. Es gab sogar eine extra Pressekonferenz für mich in Straßburg im Europäischen Parlament. Direkt vor der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments. Also es war wirklich viel Trubel. Das war 3 Stunden Adrenalin. Das war wirklich krass. Aber ich hatte auch eine Woche später in Spanien dann schon bei der Europäischen Mountainbike-Konferenz auch eine Einladung. Und das hieß auch Connected by Trails. Also total nah an meinem Thema. Und ich hatte für diese 1400 Kilometer dann einfach nur 7 Tage.
Bist du so richtig durchgehuscht wie bei der Tour de France quasi.
Und ich hatte dann sozusagen im Schnitt, ich hatte dann einen halben Tag noch Karenz, weil in Straßburg bin ich dann abends dann doch noch gefahren. Also bin ich nicht in Straßburg geblieben, sondern am späten Nachmittag dann nochmal aufs Rad. Und da hatte ich dann einfach rechnerisch so knapp 200 am Tag zu fahren in dieser Woche. Und daher habe ich in den Alpen leider Kompromisse machen müssen und bin dann über den großen und den kleinen St. Bernhard gefahren. Das sind ja asphaltierte Wege und das hätte man sicherlich anders gestalten können und abenteuerlicher. Aber in die Alpen fahre ich auf jeden Fall nochmal. Also deswegen, das heißt ja nicht, dass man das in Zukunft nicht machen kann. Und auch als Einladung an die Leute, die selber so eine Tour machen, ich würde mich diese Art des Reisens nicht so festlegen, dass ich genau jeden Meter so fahren muss. Ja. Man sollte sich schon irgendwie, wenn man nicht jetzt gerade an dem Rennen teilnimmt, die Freiheit bewahren, noch zu sagen, ey, ich biege heute mal hier ab und heute geht's mir nicht so gut, ich fahre den direkten Weg und morgen fährt man dafür dann wirklich richtig in die Berge. Oder man sagt auch dem Ort, oder da habe ich eine Einladung, und einfach ein bisschen offen bleiben auch, was die Strecke zu bieten hat, was die Menschen zu bieten haben und vielleicht auch, was der eigene Körper hergibt. Und ich glaube, dann kann man so eine Reise sich ganz wunderschön gestalten.
Ja, ich höre es ein bisschen raus. Du warst sehr durchgetaktet, natürlich auch bewusst. Das war ja, man kann schon sagen, fast 50% zumindest beruflich. Du wolltest ja diese Geschichten mitbringen, neben dem Abenteuer für dich selbst natürlich auch. Und trotzdem, irgendwann nach den Bergen kam ja dann so richtig Südeuropa. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da so dahin gleitet, ja, Südfrankreich zum Beispiel, herrlich. Also wie gemalt doch auch für einen Bikepacking-Touristen oder Abenteurer.
Das war tatsächlich so der Übergang, wo ich mir gesagt habe, wo beginnt Südeuropa? Ich habe in meinem Kopf so die Route in 3 Abschnitte unterteilt, in Skandinavien, in Mitteleuropa und Südeuropa. Und dann so, wo beginnt denn Südeuropa für mich eigentlich? An der italienischen Grenze, an der schweiz-italienischen Grenze? Aber dann bist du mitten in den Alpen. Ist das schon Südeuropa? Ist doch eigentlich Zentraleuropa, oder? So, dann kommst du halt wieder nach Italien durchs Aostatal. Ja. Das fühlt sich dann schon fast wieder südlich an. So, dann kommst du wieder in die Alpen und dann fährst du so um die Region Grenoble. Das ist ja auch geiles Klettergebiet, schönes Outdoor-Land, sage ich jetzt mal. Und dann kommst du an die Rhone. Also ich bin dann über die Rhone gefahren, weil ich halt einfach, wie gesagt, ein bisschen vorankommen musste. Aber so wirklich dieses gefühlte Europa, so von diesem Ganzen, von der Vegetation, von diesem Duft, von dem Riechen. Ich sag mal, wenn du anfängst, Lavendel zu riechen.
Ja, dann ist Südeuropa.
Die Zypressen am Wegesrand stehen, so, weißt du, dann hast du, da wird die deutsche Romantik sozusagen, was wir als romantisch uns vorstellen, sozusagen sehr bedient.
Ja, absolut. Ja.
Und also das Gefühl Südeuropas kam später. Und das kam tatsächlich an der Mittelmeerküste. Und da war für mich ein total tolles Erlebnis. Obwohl ich Stress hatte, Stress ist das falsche Wort, obwohl ich dann so ein bisschen Zeitdruck hatte, kamen dann wirklich so ganz ungeplant noch super Erlebnisse. Wer würde denn jetzt zum Beispiel Stierkampf mit Frankreich in Verbindung setzen?
Hätte ich ein bisschen südlicher erwartet.
So ja, ich auch. Ja. Und dann komme ich an dem Sonntag, fahre ich durch die Camargue, also kurz bevor ich in Richtung Montpellier, also zwischen Marseille und Montpellier, du kommst von Avignon, bin ich rübergeradelt und kommst durch die Camargue, das ist letztendlich, übertrieben gesagt, die Region des Rhône-Deltas. Ja, und da waren in jedem Ort gab's Stierkämpfe an dem Tag. Und dann heißt, die haben die so Stiere durch den Ort getrieben. Also anders als in Spanien werden die nicht getötet, sondern letztendlich haben die so Kordeln auf den Hörnern und die versuchen die Kordeln da von den Hörnern zu lancieren und die Viehhirten treiben die durch den Ort. Riesenevent. Und ich bin da einfach reingerollt und habe überhaupt nicht gewusst, was das ist. Und dann habe ich auch die Legende der weißen Pferde, der Camargue-Pferde und so weiter. Themen, die ich nicht wusste. Also diese regionale Besonderheit, war ein unglaublich tolles Erlebnis.
Und dann hast du auch spontan wahrscheinlich mal angehalten, die Kamera laufen lassen, alles. Als Dokumentarfilmer, die spontanen Erlebnisse hast du ja umso lieber mitgenommen, oder?
Ich habe das Fahrrad da angeschlossen, habe mich da in die Menschenmengen gestürzt, habe mich da neben die Stiere gestellt.
Ja, klar.
Und habe dann gesagt, ey, dann fahre ich halt in die Nacht. Also das ist halt, dann wird es halt dunkel. Ich fahre ungern im Dunkeln, ist vielleicht auch eine Geschichte. Es gibt Menschen, die fahren einfach total gerne, um Strecke zu machen, auch durch die Nacht. Ich muss sagen, wenn ich unterwegs bin, ich möchte viel sehen, ich möchte viel erleben und irgendwie, ich weiß nicht, ob man zwischen Mitternacht und früh um vier so viel von seiner Umgebung mitbekommt, wenn es stockduster ist. Deswegen mal in die Nacht reinfahren ist total okay. Und an solchen Momenten sage ich mir, okay, nach hinten raus habe ich Karenzzeit, würde dann fahre ich halt nicht bis um 21 Uhr oder 20 Uhr, sondern fahre ich halt mal bis 23 Uhr Fahrrad. Also das war dann, diese Freiheit habe ich mir dann gegeben und genau dort bei diesen Stierkämpfen habe ich sie mir genommen und das waren ganz archaische Bilder, das war ein ganz archaisches Erlebnis. Wenn einer dieser Toreros sozusagen mit dem Pferd dann in die Kneipe reinreitet, sich dort in Schnaps holt, so alle Gäste hier, damit mag nicht cool für das Pferd sein und mega stressig, aber das hat so was Archaisches, so was Ursprüngliches, so total so dieses raue, eigentlich Lebendige irgendwie.
Ist das vielleicht auch das Spannende an Europa? Also Fazit wollen wir an der Stelle noch nicht machen, klar, aber so diese unterschiedlichen Kulturen und Einstellungen und wie die Menschen auch leben, was sie so im Alltag machen, dass du das so von Nord nach Süd so nachspüren konntest mit der Strecke?
Total. Also ich muss sagen, man findet halt auch ein bisschen das, wo man seinen Fokus hinlenkt. Bei mir stand ja wirklich, also selbst, auch wenn es einen gewissen beruflichen Hintergrund hatte, auch ich hatte nicht das Budget zu sagen, ich buche mir jeden Tag ein Hotelzimmer. Also du kannst ja wirklich durch Europa reisen und eigentlich deine Komfortzone nie verlassen. Das heißt, du findest überall ein Hotel, welches deinem Standard entspricht. Du findest überall dein Continental Breakfast. Also dieses absolut ursprüngliche, wie du es in wenigen Teilen dieser Erde noch findest, wo du wirklich kein Backup hast. Und selbst das ist kaum noch zu finden auf der Welt. Das hast du ja in Europa nicht. Das heißt, du musst schon bewusst sozusagen sagen, dich eine Form des Reisens entscheiden, zu sagen, okay, mal in ein Hotel, mal in ein Airbnb, mal eine kleine Preis. Bei mir war die Preisgrenze immer 50 Euro. Hab ich gesagt, mehr bin ich nicht bereit für eine Übernachtung auszugeben. Das halt alle ein paar Tage mal. Dadurch hat man mehr von dieser Unterschiedlichkeit mitbekommen. Das erlebt man tatsächlich. Skandinavien ist ganz anders. Dann in Dänemark war das Shelter-System, diese Übernachtungshütten, diese freien Hütten, die offen sind, wie so freie Schlafplätze und tausende davon. Und das war, in Deutschland gibt es mittlerweile ein paar, aber nicht viele, weil offiziell ist ja dieses freie Schlafen gar nicht erlaubt in Deutschland, dieses freie Campen, sage ich mal. Dann habe ich in Deutschland One-Night-Tent ausprobiert, so eine Plattform, so wo du dein Zelt bei Privatleuten für eine Nacht in den Garten stellen kannst. Musste ich halt mal vorher anrufen oder melden bei den Leuten, das ist so ein bisschen Orga-Aufwand, man ist nicht so spontan und flexibel, aber das habe ich ausprobiert. Also ich habe mich auf verschiedene Dinge eingelassen unterwegs, die ich in der Vergangenheit immer ausgeblendet habe. Südeuropa ist so ganz anders. Stellst dein Zelt irgendwo zwischen die Olivenbäume. Es interessiert niemanden.
Ja.
Also, ja.
Und irgendwann geht auch die schönste, abenteuerlustigste Reise vorbei. Bei dir waren es, glaube ich, 49 Tage am Ende. Du bist dann in Portugal angekommen. Sehr weit südlich, nicht ganz südlich von Europa, aber sehr weit südlich. Das war ja dein Ziel. Mit welchen Gefühlen bist du dort angekommen? Weil gefühlt hast du viel von Europa gesehen, aber längst noch nicht alles. Hast wahrscheinlich parallel überlegt, habe ich jetzt alle Bilder bekommen? Habe ich genug Geschichten gesammelt? Wie ging es dir auch körperlich? Mit welchen Gefühlen bist du angekommen?
Da braucht es eine Geschichte dafür.
Ja, gerne.
Ich wollte noch eine Station machen in Córdoba. Weil ich habe so dieses Motto, in Städte reist man nicht, in Städte kommt man.
Oh ja.
Okay. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, ich bin kein Städtereisender in dem Sinne, aber ich mag es trotzdem auch mal, Städte zu sehen und zu erkunden, aber meistens dann irgendwie in Zusammenhang mit etwas. Also wenn ich schon mal durch Córdoba komme, wollte ich mir auch ein bisschen Zeit nehmen, hatte einen halben Tag mir eingeplant dafür und dann wache ich morgens auf, schweißgebadet und hab Corona.
Oh nein, das gab's da noch, stimmt, ja.
Das gibt's immer noch und ich bin auch jetzt heute gar nicht ganz gesund, aber irgendwie einmal im Jahr erwischt's mich immer. Mhm. Und dann 600 Kilometer vorm Ziel und ich wusste immer, dass Corona ist bei mir immer doch doller, als ich das, also ich hab's immer lange mit mir getragen, es war immer sehr heftig, war jetzt nicht nur ein einfacher Schnupfen. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, wie soll ich hier ins Ziel kommen? 600 Kilometer noch, ich habe kaum noch Karenzzeit, weil ich mir, die Tage waren immer zu kurz, haben die wirklich nur 24 Stunden? Das heißt, es gab so viel zu erleben, ich bin immer ins Dunkel gekommen, ins Abend rein, ich wusste nicht, wie ich das jetzt noch machen sollte und das hat mich schon, aber es war auch nicht an Weiterfahren zu denken und dann habe ich tatsächlich 2 Tage in Córdoba da im Hostel gelegen. Bin auch mal ein bisschen spazieren gegangen, aber da war nichts drin im Körper, war einfach alles nur schmerzhaft. Also Gliederschmerzen, Schüttelfrost. Ja,
da kannst du auch nicht Fahrrad fahren, da geht einfach nicht, nee.
Genau, aber dann war meine Karenzzeit zu Ende. Das heißt, ich habe meine Route nochmal um 100 Kilometer verkürzen können, aber irgendwann ist es halt ein gerader Strich und was willst du am Strich noch kürzen?
Ja.
Und habe gesagt, ich muss jetzt weiter. Und dann habe ich einen befreundeten Arzt angerufen und der sagt so, ja, was willst du denn hören, Markus? Wenn ich jetzt sage, nee, du kannst nicht, fährst doch trotzdem. Und dann ich sage, ja, recht hast du. Aber was kann ich denn machen, damit sie so schlimm wird? Und dann sagt er, ja, halt einfach den Puls bei unter 130, fahr ganz ruhig, keine Anstrengungen, einfach dich locker bewegen, verantwortungsbewusst damit umgehen, keine Sprints, nicht schnell, keine Belastung. Und dann machst du das schon so. Zitiere mich nicht. Genau, nee, ja. Dann bin ich tatsächlich weitergefahren, aber das war dann wirklich so 15, 20 Kilometer Radfahren. Ich war so im Eimer. Da habe ich mich irgendwie eine halbe Stunde am Baum gelegt, bin die nächsten 20 gefahren, habe mich ins Café gesetzt, bin die nächsten 20 gefahren und dann hatte ich halt auch 160 Kilometer dann. Also ich bin dann direkt von Córdoba über Sevilla, an Sevilla vorbei und dann bis Huelva, da, dort wo Christoph Kolumbus sozusagen gestartet ist, um Amerika zu entdecken. Und da bin ich, dann ist ein großer Fluss, da gibt es nur eine Autobahnbrücke, da kommt weder Fußgänger noch irgendjemand drüber. Ist total skurril, dass in diesem ganzen südlichen Grenzverlauf es keine Brücke gibt, außer diese Brücke, aber die ist nicht für Menschen gedacht, so außer Autos. Ja. Natürlich mit Menschen, aber weißt du, ich meine, ich konnte es nicht einfach in den anderen Teil der Stadt und dann bin ich da über die Fähre. Und dann bin ich sozusagen in 3 Tagen dann bis ins Ziel und war doch recht kaputt dann. Hab mich dann natürlich auch von den Leuten ferngehalten. Deswegen, was ein ganz wichtiger Teil war, was jetzt so bei den Anekdoten nicht ganz rauskam, ist, ich habe halt wirklich sehr, sehr viele Menschen auch getroffen, bin mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Ich war 10-mal eingeladen oder 11-mal eingeladen, auch bei denen zu übernachten. Das war ein großer Teil der Reise. Oder auch zum Essen eingeladen. Jemand wollte mir unbedingt Geld schenken, damit unterwegs. Also es waren so ganz verschiedene Begegnungen. Also wenn man so alleine reist, dann hat man irgendwie was Bedürftiges, sage ich ja manchmal. Aber das ist ja schön, weil das ist so genau das Besondere, das ist zum Beispiel auch, ich habe auch mehrere Radfahrer getroffen, die zu zweit gereist sind, die können das nicht berichten, weil die sind sich oft selbst genug und die finden ihre Lösung in ihrem Zweierteam, aber alleine steht man mal an der Kreuzung und guckt, also mal ein Beispiel, ja, wo wollte ich jetzt hin? Und da kommt halt jemand so, kann ich dir helfen, musst du irgendwo hin oder sonst irgendwas? Stimmt. Das macht man nicht, wenn zwei da stehen oder fast nicht.
Und da sind wir vielleicht auch schon genau bei dem Punkt, wenn man jetzt mal komplett einen Strich drunter macht, deine Learnings, was du vielleicht auch besser machen würdest. Erstmal, glaube ich, die positive Erfahrung, erstmal Gravelbike durch Europa, top, kann man gut machen. Alleine reisen kann man auch gut machen, weil man so die Hilfsbereitschaft der Menschen vielleicht auch ein bisschen rauskitzelt. Was waren so die Dinge, die du, wo du sagst, war schon gut, habe ich richtig entschieden, könnte man so nachmachen?
Also das Alleinefahren an sich war schon mal gut. Also da keine Angst davor zu haben. Bei mir war es halt wie eher die Zeitschiene, wo ich gesagt habe, was schon über 20 Jahre her, das letzte Mal wirklich so lange alleine unterwegs war. Auch wenn ich unterwegs immer wieder Leute getroffen habe, war trotzdem das Grundgefühl, ich bin alleine unterwegs. Ich glaube, Mut dazu, Und auch wenn man noch nie alleine unterwegs war, irgendwann immer das erste Mal, man sollte davor keine Angst haben. Es wird Momente geben, auch bei mir gab es die in Skandinavien, und ich sage, 14 Tage, ich habe keine Ahnung, wen ich treffe. Es gibt 100 Kilometer, da ist kein Ort, nichts, nur ja. Wald. Und das ja. kann auch was sehr Bedrückendes haben, wenn man irgendwie gerade in einer schlechten Stimmung ist oder das Wetter schlecht ist oder sonst irgendwas. Aber da so ein bisschen zu, sich selber zu sagen, keine Angst davor, man kann Angst haben, Angst ist wichtig auch. Aber zu sagen, okay, ich gehe da bewusst durch und es wird mich sozusagen eher formen und ich setze mich ein Gefühl aus, das ich vielleicht im Alltag nicht habe, wo alles geregelt ist. Also das ist so, keine Angst zu haben, das ist das Erste. Das Zweite ist, mit den Leuten wirklich bewusst ins Gespräch kommen, die man trifft, auch mal zu fragen, also dann nicht schüchtern zu sein, ja. dann auch einfach ja. mal, so nach dem Motto, es gibt keine doofen Fragen. Und daraus ist ja eigentlich auch meine ganze Interviewserie People of Europe entstanden. Das heißt, ich habe das dann, wenn ich Menschen getroffen habe, habe ich dann immer gesagt, sag mal, darf ich dir auch noch 2, 3 Fragen stellen, so mit meinem Handy? Ich habe so Ansteckmikros gehabt. Ich würde gerne mal ein bisschen was zu da, wo du lebst, was besonders ist, da, wo du lebst, ob du was von Europa merkst und spürst. Was ist für dich die Idee von Europa? Was ist für dich Europa? Und dann zum Schluss aber auch, wenn du dir was wünschen könntest, ja. was wäre das? Und die letzte Frage war total schwer für die meisten. Sie haben gar keinen Wunsch an Europa. Ich glaube, auf nationaler Ebene so, hier an den Herrn Merz oder an die Bundesregierung, ja, hat man gleich was zu werden, aber an Europa? Und dann denke ich, Europa braucht eine neue Vision. Europa braucht die Idee muss irgendwie entweder verändert werden oder neu reaktiviert werden. Und das war ja auch ein Punkt, weil du nach dem Fazit fragst. Und wenn man wirklich, das kann ich jedem mitgeben, der unterwegs ist, sozusagen dieses Offensein, das Fragen ins Gespräch kommen, auch da keine Angst haben, aber auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist wirklich, wenn man outdoormäßig unterwegs ist, viele machen sich immer Gedanken über das Übernachten. Ja. Wo übernachte ich? Ja. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, die ich ausprobieren wollte. Ich hatte es vor uns erzählt mit dem One-Night-Tent, mit dem Shelter-System in Dänemark, was für mich eine Riesenüberraschung war. Und jeder, der noch nie im Outdoor-mäßig unterwegs war, sollte nach Dänemark fahren. Und der kriegt einen ganz leichten Einstieg dazu. Nämlich auch mal, keine Angst zu haben, nicht zu wissen, wo man schläft am Abend. Weil, hey, es ist dunkel irgendwann, dann stellst du dein Zelt irgendwann auf, niemand sieht dich und morgens machst du eh zeitig los. Also das heißt, bevor du entdeckt bist, bist du schon wieder weg. Und wer sollte dich bitte überfallen? Welcher Einbrecher, welcher Gangster weiß, dass du da hinter diesem Busch genau in dem Moment in dieser Nacht stehst? Also es ist eine ganz skurrile Angst, die gar nicht greifbar ist. Du stellst dein Zelt ja nicht irgendwo in die Kriminalitätsfußgängerzone einer deutschen Großstadt auf.
Nee, das stimmt. Übrigens, einen Punkt würde ich noch ergänzen, was Europa brauchen könnte, neben einer vielleicht neuen, überarbeiteten Version. Ich glaube, mehr Reisende wie dich, ne? Dass man wirklich Europa erkundet, die Vielseitigkeit, auch die Vielfalt an Natur, an Menschen, an Erlebnissen, an Dingen, die Europa hergibt. Man muss ja gar nicht in den Flieger steigen. Man kann aufs Gravelbike steigen, so wie du. Man kann sogar wandern. Haben wir auch viele schöne Geschichten hier gehabt. Und vielleicht entwickelt sich dadurch so eine europäische Version für mehr Menschen auch, indem sie es bereisen zum Beispiel. Und da passt ja auch dein Buch ganz gut rein, das jetzt erscheint. Fahrradfreiheit Europa. Ja, sehr cooler Titel. Und du bist auch in den Globetrotter-Stores für Vorträge. Man kann dich viel dazu befragen. Und ich habe auch den Eindruck, du möchtest zum EU-Bereisen animieren, ein Stück weit, oder?
Da sind wir schon wieder beim Definitionsthema.
Ja.
Ich war ja auch in 3 Nicht-EU-Staaten. Norwegen gehört nicht zur EU.
Stimmt, Schweiz.
Die Schweiz gehört ja, nicht zur EU. Andorra gehört eigentlich gar nichts an. Ist ein ganz ja. eigenes Konstrukt, was zur Hälfte vom französischen Präsidenten und zur anderen Hälfte vom Bischof von Saint-Urgel in Spanien regiert wird. Also als Staatsoberhaupt fungiert. Also wo man denkt, hey, bitte, was ist das? Genau, also das ist so, ich glaube eher die Entdeckung zu Europa. Und mir ging es gar nicht darum, wie ist Europa abgegrenzt? Mir ging es schon auch um die Offenheit und quasi diese Erfahrung weiterzugeben, zu wertschätzen, was wir an Freiheit haben. Und das ist, die Reise hat eigentlich so geendet, wie sie begonnen hat. Und zwar habe ich ein deutsches Pärchen getroffen an diesem Parkplatz ganz oben an der Barentssee im Norden. Und die haben eigentlich richtig den richtigen Satz für die ganze Reise mir mitgegeben. Und der hieß so, man ist sich eigentlich immer erst bewusst, was man hat, wenn man es beginnt zu verlieren. Und das ist so ein Punkt, ich glaube, den spüren wir hier alle, dass Europa unter Druck ist.
Ja, allein die Grenzkontrollen, die teilweise wieder da sind, ja klar.
Genau, also ich bin auch durch Schengen geradelt mit meinem Fahrrad in Luxemburg. Durch diesen kleinen Mini-Ort mit diesem Riesennamen. Es gibt, wir haben ja schon gesagt, es gibt Visionen, die man verändern kann, aber ich will es gar nicht auf die politische Debatte heben. Ich möchte die Menschen auch dafür sensibilisieren, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir nach Italien in Urlaub fahren. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass wir morgen in Schweden mal schnell arbeiten können, dass wir kurz nach London fliegen zum Meeting oder sonst irgendwas. Und mal ein Beispiel, und gerade eben mit den Einreisebedingungen in die USA. Ich bin großer USA-Fan, habe auch ein Buch drüber geschrieben, über diese Great Divide Mountainbike Route durch die Rocky Mountains. Und auch ich überlege mir jetzt sozusagen, reise ich da wieder hin, weil es auch für mich diese Bedingungen der Einreise so verschärft sind, wo ich sage, möchte ich das wirklich? Und das ist eine Beschränkung von Freiheit. Und ohne dass ich einen eigenen festen Begriff davon habe, ist es so ein Gefühl, wo ich dann meine, Mann, das habe ich doch alles gerade erst gewonnen. Ich meine, es ist 35 Jahre her, ich war auch ein Kind, als die Wende war, aber meine Eltern waren noch Bergsteiger, Künstlerfamilie. Ich bin also auch in diesem Bewusstsein groß geworden, dass was vielleicht auch Freiheit sein kann. Und dafür möchte ich sensibilisieren. Und auch jeden hier in meiner Heimat Sachsen, hier im Osten, wo die politische Landschaft mittlerweile sich stark verschiebt, sagt, Mann, ihr profitiert doch alle massiv davon. Warum werft ihr das weg? So, und das ist halt, daran möchte ich vielleicht, ohne in so einen Kampf zu gehen, ich möchte aber positiv dran erinnern. Hey, was, Mann, ihr verschenkt doch was, erlebt's bitte, los, raus.
Ja.
Rausgehört.
So, das passt perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Ein bisschen möchte ich trotzdem noch kurz hinweisen, und zwar auf andere Folgen, die ähnlich auch in die Richtung gehen. Radabenteuer draußen auf zwei Rädern, schöne Dinge erleben, zum Beispiel in Folge 28, wir haben sie kurz erwähnt, mit deinem Freund auch Jonas Deichmann, mit dem du gemeinsam unterwegs warst, haben wir ja live damals auf der Freiluft aufgezeichnet. Folge 28 gerne nochmal reinhören an der Stelle, der Triathlon um die Welt. Oder auch schön Workpacking, Episode 62 mit Gunnar Fehlau, der war unterwegs mit dem Rad und parallel hat er gearbeitet, fand ich auch sehr spannend. Und Folge 72 werde ich auch nie vergessen, Freiheit auf zwei Rädern, Pärchen Marie und Azad auf Weltreise mit dem Rad, so ein bisschen reingestolpert und immer noch unterwegs zum Teil, also wirklich sehr, sehr spannend. Die Links findet ihr in den Shownotes. Markus, vielen Dank auch für diesen Appell, für die Freiheit, für dieses Mitnehmen auf diese tolle Tour von Nord nach Südeuropa. Danke, dass du zu Gast warst, hier mal wieder bei Rausgehört.
Ja, vielen Dank, und ich freue mich, viele auf den Vorträgen im ganzen Jahr 2026 deutschlandweit zu treffen und ins Gespräch zu kommen und never stop exploring, oder?
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Die Polizei bittet um deine Mithilfe im Podcast Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle.
Der Neujahrsabend 2001. Eine 15-Jährige verschwindet an einer Bushaltestelle. Ohne Spur, ohne Abschied. Bis heute wartet ihre Familie auf Antworten. Ich bin Mike Mattis und in Licht ins Dunkel spreche ich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern über den Fall Katrin Kunert. Den bringen sie jetzt nochmal in die Öffentlichkeit und hoffen auf neue Hinweise.
Licht ins Dunkel und der Fall Katrin Kunert. Ab 3. Dezember wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.